Das System ist anders in Deutschland. Hier leben die Autoren von Auftritten. Also das heißt, die hängen am Tropf vom Staat. Der Staat subventioniert Kultureinrichtungen und Literaturfonds, die immer dafür sorgen, dass man, wenn man irgendwo liest, kriegt man 400, 500 Euro. Wenn du hier in einem Buchladen auftrittst, kriegst du Honorar. Es ist in den USA unvorstellbar. Da tun die Buchläden dir einen großen Gefallen, wenn sie dich auftreten lassen. Niemand wird auf die Idee kommen, dir auch noch Geld dafür zu geben.
Hi Felix.
Katalina. Grüße nach Berlin, der Ort unseres Summer Specials.
Genau, Grüße nach Nürnberg. Du bist ja jetzt leider nicht mehr in Berlin, aber
ach,
immer noch
ich
in
so
Deutschland,
in
wie ich hörte.
Es hat mir so gut gefallen in Berlin. War wirklich eine große Ehre, mit dir durch die Stadt zu sausen. Und unser Gast heute, den hast du ja aus dem, wie nennt man das denn, Umkreis von Berlin? Aus dem Speckgürtel, aus dem Brandenburger
Land? Aus dem Berliner Umland.
Aus dem Berliner Umland.
Ich würde es einfach. Erweitertes Berliner Umland, genau. Da haben wir sie hergezaubert. Wir haben sie eingeladen nach Wilmersdorf. Nelzing, eine fantastische Autorin, die uns auch Berlin eigentlich noch mal näher gebracht hat, oder?
Unglaublich.
Sie schreibt nämlich drüber.
Und sie ist ja gerade überall. Also die Kritiken sind sehr, sehr gut für ihr neues Buch. Du hast es gelesen, Shame on Me. Ich bin, ohne es gelesen zu haben, in den Podcast reingegangen. Aber mich hat dieser Mensch, Nelzing, nicht mehr losgelassen. Also was für eine Person, was für Aussagen, die uns um die Ohren gehauen hat. Was für eine Frau. Wie ging es dir in dem Gespräch?
Ja, ich fand sie sehr beeindruckend. Ich finde sowieso Schriftsteller und Schriftstellerinnen wahnsinnig faszinierend. Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele getroffen, aber ich frage mich immer, mit was für einer Auffassungsgabe man ausgestattet sein muss, wenn man es schafft, solche Romane zu Papier zu bringen, die wirklich messerscharf sezieren, beobachten, einfach ganz, ganz, ganz nah dran sind. Und genau, ich habe Sister Europe schon gelesen. Kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist vielleicht auch einfach genau meine Art von Roman. Aber
nämlich?
Ja, ich kann es wirklich allen nur ans Herz legen. Naja, ich bin großer Fan von Jonathan Franzen.
Ah.
Und Jonathan Franzen und Nelzing haben auch so eine ganz besondere Connection. Und es ist irgendwie vielleicht auch eine literarische. Welche? Dafür müsst ihr euch den Podcast anhören. Das würde jetzt zu weit führen.
Ja, die Geschichte ist unglaublich mit Jonathan Franzen und Nelzing. Es hat mich so gefreut, dass du sie gefunden, eingeladen und dass sie den weiten Weg gemacht hat nach Wilmersdorf. Shoutout übrigens an Heiner und Agnes, meine Schwiegereltern, die gesagt haben, klar könnt ihr Nelzing zu uns ins Wohnzimmer setzen. Kein Problem. So haben wir jetzt kurzerhand die Wohnung ins Studio umfunktioniert. Und eine der, ja, wie kann man das denn sagen, eine der gefeierten Autorinnen der Stadt zu Gast gehabt.
Und vor allem, glaube ich, gefeiert auch in den USA. Also sie bringt auch den Amerikanern Berlin und dieses ganze Chaos, was diese Stadt umfasst, innehat, bringt sie den Amerikanern etwas näher.
Perfekt für unser Summer Special. Nelzing ist sowohl in Amerika als auch in Deutschland höchst erfolgreich. Lebt, glaube ich, auch darüber spricht sie im Podcast, hauptsächlich von den Büchern, die sie in USA verkauft. Und ihr neues Buch findest du genauso in der New York Times wie im Deutschlandfunk. Ein ganz, ganz seltener Erfolg, den nicht so viele Menschen schaffen, dass sie gleichzeitig in beiden Ländern so erfolgreich sind.
Bevor wir jetzt reingehen in den Podcast, müssen wir nochmal Danke sagen, wie immer, an unsere fantastischen Sponsoren und Partner Miles & More und Radio.de. Danke, 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 dass ihr uns immer so fantastisch unterstützt.
Ja, was mir auch im Kopf geblieben ist, die Fragen ja in unserem Summer Special, was gefällt dir besonders gut an Deutschland? Und ihre Antwort war, dass ich beim Wandern keine Angst haben muss, erschossen zu werden. Das ist doch mal ein Satz. Es gab noch einige andere Sätze in dem Gespräch, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Hier ist Nelzing für euch. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Nelzing.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Nel.
Oh, ich finde es auch gut.
Ich habe mich natürlich gefragt, wie wir unsere Gäste richtig begrüßen, weil viele unserer Gäste jetzt in unserem Summer Special haben German-American Names. Und ich habe mich auch bei dir gefragt, ist das Nelzing? Nelzing? Wie ist das für dich eigentlich am angenehmsten?
Also ich sage immer Zink, weil ich will, dass die Deutschen verstehen, wie man das schreibt, damit sie hinterher meine Bücher sich raussuchen können im Internet. Aber die Leute vom Verlag bestehen drauf, dass man Sink sagt. Und ich hoffe einfach, dass die Leute merken, dass es mit Z geschrieben wird. Das ist in der Tat ein deutscher Name, aber der deutsche Vorfahre, der kam irgendwie 1840 nach USA.
Aber der Name ist geblieben. Wahnsinn aber, weil unser letzter Gast, der diesen Stuhl hier ungefähr erst vor 2 Stunden verlassen hat, hat auch einen deutschen Nachnamen, Traut, mit TH am Ende, richtig? Brian Traut. Und ich glaube, seine Vorfahren sind ungefähr zur gleichen Zeit ausgewandert.
Vielleicht waren Herr und Frau Zink und Herr und Frau Traut auf demselben Schiff.
Wer weiß.
Vielleicht sind auch mehrere Schiffe zu der Zeit rübergegangen. Aber who knows?
Wo kommst du denn gerade her?
Gerade eben?
Ja.
Also aus Bad Belzig, da wo ich wohne.
Ich war noch nie in Bad Belzig und vielleicht auch Menschen, die uns zuhören. Warst du schon mal in Bad Belzig?
Leider noch nicht. Wir wären ja fast heute nach Bad Belzig gefahren und jetzt hat es der Zufall doch anders gewollt und wir sind hier in Wilmersdorf, was auch sehr schön ist. Was ist denn Bad Belzig für ein Ort?
Also da gibt es praktisch gar keinen Grund, dahin zu fahren. Die meisten Menschen, die meinen, Belzig zu kennen, die sagen dann, ja, sieht man diese Schilder an der Autobahn, an der A9, Spargelstadt Belzig. Und dann muss ich sie immer berichtigen, das ist Spargelstadt Belitz. Also in Belzig gibt's die Burg Eisenhardt. Da gibt's seit neuestem wieder ein bisschen Gastronomie.
Aha.
Und sonst gibt es nicht viel. Das ist einfach eine typische eine preußische Kleinstadt, so ein Marktfleck.
So Kopfsteinpflaster und ein bisschen Fachwerk? Oder?
Ja.
Ja. Und warum wohnst du da?
Also es liegt an der Bahnstrecke. Es ist eine Stunde von Berlin. Da fährt man eine ganze Stunde. Aber es ist wirklich gut für Idee, so vom Feeling her. Also da kann ich wirklich aus der Altstadt rauslaufen und innerhalb von ein paar Minuten höre ich keine Autos mehr.
Ist das dann
wie ein Dorf.
Bist du dann so super hip? Also ist das dann so ein Ort, wo Menschen hinziehen, weil sie wissen, dass das übermorgen total cool wird?
Das ist, du bringst es mit der Uckermark durcheinander.
Ich wollte gerade sagen, weil ich war nämlich letztes Wochenende in Gerswalde. Gerswalde liegt auch so eine Stunde von Berlin, aber in Richtung Norden. Und das ist wirklich, man steigt aus, es liegt auch eine Regionalbahn. Man kommt mit dem Auto ganz gut hin, aber auch mit der Bahn. Und du steigst aus und da gibt es so ein Projekt, das heißt, der große Garten wurde von einer Journalistin gegründet, einstmals. Und du denkst, du bist in Neukölln. Also es ist ganz fantastisch, weil man hat natürlich Uckermark und Brandenburg außenrum und dann laufen da, dann sieht man viele Fokuhilas, viele Birkenstocks, viele, viele kleine Tattoos auf den Armen und schöne
Tattoos. Was ist das eigentlich mit den kleinen Tattoos auf den Armen? Das ist mir jetzt hier auch schon.
Die kleinen Tattoos sind einfach a thing. Keine Ahnung.
Das hast du auch keins.
Ich hab kein kleines Tattoo. Nee,
okay. Aber wenn du dann einen Garten gegründet hast, von einer Journalistin, da habe ich wirklich gerade gedacht, wow, das ist ja, da weiß man eigentlich schon alles.
Es gibt auch natürlich ein Buch darüber. Aber es war schön da. Ich finde den Ort.
Ich glaube, Sascha Stanisic hat auch einen Uckermark-Roman.
Bestimmt, bestimmt. Und Max Mohr, formerly known as Dieter Mohr, der TTT-Moderator, hat sowieso auch einen.
Hat er nicht so einen Bauernhof?
Ein Bauernhof, ja.
Aber schon länger als
schon länger.
Vorher, bevor das cool wurde.
Aber ich glaube, er hat auch ein Buch darüber geschrieben.
Aber aus Überzeugung, also der ist richtig Bio.
Ja.
Der Hohe Fläming, wo Bad Belzig liegt, ist eine einzige riesige Sanddüne.
Mhm.
Es ist so wie die Prignitz.
Okay.
Das heißt, da ziehen keine reichen Leute hin. Da hat niemand, der sich was Besseres leisten kann, seinen Dacia, sondern es sind Aussteiger.
Okay.
Und was wir in Belzig haben, ist so eine Art Community aus Hippies, die vielleicht nach Kreuzberg in den 80ern gepasst hätten.
Die Leute, die vor der Bundeswehr geflohen sind, nach West-Berlin. So Leute?
Ich meine, diese klassischen, also Leute, die halt tantrische Massagen machen und alle möglichen Selbsthilfegruppen gründen.
Aha.
Und also ganz viele Esos, Schamane. Und also inzwischen gibt's ein paar kleine Hipster-Ableger, aber da bleiben die Leute nicht so hängen, weil es in Belzig wirklich so wenig gibt. Also da muss man wirklich seinen eigenen Spaß auf die Beine stellen.
Also ich bin hooked. Also wenn wir hier nochmal einen zweiten Teil dieses Interviews machen, dann kommen wir nach Bad Belzig. Also ich bin
wirklich schon sowas. Einen Garten.
Und gründen einen Garten,
genau. Bei Nell vorm Haus.
Ja, also die Grundstücke sind da relativ billig, weil eben der Boden nicht fruchtbar ist. Da wächst nichts.
Aha. Und was machst du dann da? Du hast gesagt, man muss seinen eigenen Spaß da machen. Was machst du?
Ich meine, es ist nicht so viel geboten, außer wir haben ja ein Kino, es ist gut versteckt. Also die Ortsunkundige haben große Schwierigkeiten, das Kino zu finden, aber es ist wirklich da mit 3 Sälen. Und ich habe, glaube ich, innerhalb der letzten paar Wochen habe ich dort Superman gesehen und F1 und nochmal was.
Das ist eine coole Sache. Aber du hast ja sicher andere Gründe, auch dort zu leben. Also hilft dir das auch vielleicht bei deinem Arbeitsalltag, bei dem, was du tust, dass du dich ein bisschen rausgezogen hast?
Als ich da hingezogen bin, ging es nur darum, dass ich irgendwo in der Nähe von Berlin sein wollte, aber wo ich es mir leisten kann. Mhm. Und Bad Belzig war damals noch recht preiswert. Und jetzt gibt es natürlich die Fantasiepreise, die möchtigen Vermieter ins Internet schreiben. Ich weiß nicht, ob sie diese Summen auch kriegen, aber natürlich, also die Mieten steigen tendenziell. Aber das war mein Grund, dahin zu ziehen. Und ich wollte einfach schreiben und meine Sache machen. Und ich hatte in der Zeit, jetzt sind einige weggezogen, aber ich hatte viele Freunde in Berlin.
Das heißt, von wo aus bist du nach Bad Belzig gezogen?
Von Reutlingen.
Von Reutlingen aus.
Also ich war so 13 Jahre, von 2000 bis 2013 war ich in Tübingen, dann ein paar Jahre Reutlingen. Und es gibt eine Art Achse Tübingen-Berlin. Also Tübinger Studenten wollen halt irgendwann 5 Jahre ihres Lebens in Berlin verbracht haben. Und ich erinnere mich, da gab es so einen Artikel drüber in der Taz in den 80ern. Ich sehe es noch vor mir. Über diese Achse. Weil es ist wirklich so, wenn die Leute aus dem Remstal kommen, dann gehen sie lieber nach Köln. Aber aus Tübingen geht man nach Berlin. Auf jeden Fall habe ich diese Infrastruktur, die es gibt für Wandern, für Radfahren und so im Südwesten, total geliebt. Und ich vermisse das hier sehr. Ich meine, es ist einfach aber überhaupt in Deutschland ein schöner Kontrast zu USA, weil in USA hat man einfach das Problem, dass auch Freunde von mir, die sich als total naturverbunden verstehen, die sagen so, ja, wir fahren am Wochenende zum State Park, wir wollen ein bisschen spazieren gehen. Mhm. Und ohne dass sie zum State Park fahren, können sie nicht durch den Wald laufen, ohne Gefahr zu laufen, erschossen zu werden von dem Grundstücksbesitzer.
Ja, ja.
Also dieses Right to Roam, wie man in Großbritannien sagt, das man in Deutschland hat. Also die Leute beschweren sich hier, dass sie nicht überall wild campen, zelten dürfen, wie in Finnland. Aber dass man hier überall, wo nicht ganz konkret eingefriedet ist, mit Schloss und Zaun, überall kann man hier herumstreifen, das ist so genial.
Mhm. Machst du das viel, wenn du kannst?
Oh ja, ja? Bin eine Herumstreiferin.
Ja. Ja? Wo bist du da am liebsten unterwegs?
Also hier in der Gegend oder überhaupt?
Hier in der Gegend, wenn wir jetzt mal bei...
Ich meine, es gibt ein paar nette Stellen bei Belzig. Mhm. Wir haben in Belzig eine Obstwiese, also so 5-6 Kilometer von der Stadt, an einem Hang, gibt es eine Obstwiese. Und ich kenne Leute, die wirklich so voller Leidenschaft sagen, das ist ihr ganz privates Special Happy Place. Und wenn jemand stirbt, dann gehen sie dorthin. Das heißt, es sieht aus wie in Bayern oder im Schwabenländle und gilt als heiliger Kraftort.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network.
Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Ich möchte jetzt erstmal wissen, wo in Berlin du roamst, weil du hast ja auch einen Berlin-Roman geschrieben, über den wir auch mit dir sprechen wollen natürlich. Und wenn man den liest, Sister Europe heißt er, ist jetzt gerade erst erschienen im Mai, wenn man den liest, hat man das Gefühl oder bekommt man das Gefühl, dass du auch viel Zeit in Berlin verbracht hast, beobachtend auf Streifzügen. Ist das so?
Das stimmt schon. Und vor allem in und um Moabit. Weil da hat früher ein sehr guter Freund von mir gewohnt. Mhm. Und die eine gute Freundin, die wohnt da immer noch.
Okay.
Und deswegen, also dort im Westen, also im Westen vom Park, mhm, vom Tiergarten und so, das ist halt unser Spaziergefilde. Und natürlich bin ich auch von Moabit aus ganz oft mit dem Rad Richtung Kreuzberg oder Richtung Tempelhofer Feld oder um irgendwas zu erleben, irgendwas zu tun, was anderes zu sehen. Also von diesem Freund aus. Und dann, seitdem ich angefangen habe, Bücher zu veröffentlichen, habe ich dann andere Leute kennengelernt, die aber auch im Westen von Berlin wohnen, sprich in Charlottenburg.
Mhm. Also, das Buch liegt bei dir auf dem Nachttisch, ne?
Das Buch ist tatsächlich sogar hier in meinem Rucksack. Aber es lag auch, es war schon mit mir auf Mallorca, es war mit mir in der Provence gerade. Schon der Klappentext hat mich begeistert. Es geht um eine etwas randomly zusammengewürfelte Gruppe an Menschen, die sich auf einer Literaturpreisveranstaltung treffen. Und die Veranstaltung ist nicht der erhoffte Erfolg, aber die Menschen bleiben zusammen und die findet im Interconti Hotel an der Budapester Straße statt, Berlin Zoo.
Da, also die Orte sind alle echt in dem Buch?
Die Orte sind echt.
Ja, die Orte sind echt.
Und nach dieser Veranstaltung zieht die Gruppe dann los. Ihr wisst nicht, wie ich innerlich schwitze gerade. Ich muss vor der Autorin den Roman zusammenfassen. Das kann man nur falsch machen.
Yeah, you're being judged.
Auf also jeden Fall. Die Leute ziehen los in Richtung S-Bahnhof Tiergarten. Da ist nämlich ein Burger King. Und da wollen sie sich dann noch was zu essen holen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich, krass, das kann nicht wahr sein. Weil ich bin letztes Jahr, mussten wir aufgrund eines Wasserschadens ausziehen. Und wir sind direkt neben dieses Interconti gezogen. Die Budapester Straße wird dann ja zur Stühlerstraße und da haben wir eine kleine Wohnung gefunden für 4 Monate. Unsere richtige Wohnung liegt aber in Richtung Kaiserdamm, also Charlottenburg. Und wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann fährt man genau diesen Weg, glaube ich tatsächlich. Und da wir viel pendeln mussten, um halt die Behebung dieses Wasserschadens
zu bekommen. Du hast in dem Buch gelebt.
Ich habe quasi in dem Buch gelebt. Warum nehmen die Protagonisten gerade diesen Weg? Ist das einfach, weil du den viel gefahren bist und dann dachtest, ich glaube, irgendwie, der eignet sich gut? Der ist ja auch nicht so weit. Ich meine, das ist eine Strecke von wie viel Kilometern?
Kommt einiges zusammen. So ja. Der Kontrast zwischen arabische Royal Family lädt zum Michelin-Sterne-Menü ein und hinterher haben alle Hunger und wo gehen sie hin? Ja, es ist Berlin, dann geht man halt, also man macht quasi Slumming. So wie wir in den 80ern gesagt haben, wir Preppies.
Was ist Slumming?
Slumming, das ist, dass man halt zu 7-Eleven geht, um sich Burritos zu holen oder sowas. Dass man, okay, obwohl man eigentlich das Geld hätte zu was Besserem, dass man, vor allem in den USA, wo Eleanor Roosevelt schon Hotdogs im Weißen Haus serviert hat, mhm, und Trump jetzt Burgers. Also das heißt, das ist amerikanische Kultur auch. Und von dieser Gruppe ist ja einer Amerikaner, mhm, und die eine halbe Amerikanerin, weil es wird ja Englisch geredet in dem Buch. Es ist ins Deutsche übersetzt worden, mhm, aber eigentlich findet das Buch auf Englisch statt, weil, mhm, eben die eine Figur ein Ami ist, der schon seit den 80ern in Berlin ist, aber der so ein grauenhaftes Deutsch spricht, dass es seinen Freunden lieber ist, er lässt das.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Amerikaner in Berlin, können die Deutsch?
Ich kenne ja kaum Amerikaner in Berlin. Also so. ich bin nicht in dieser Expert-Community unterwegs.
Das ist wie die Deutschen, die nach USA ziehen, die immer sagen, ja, ich kenne hier kaum Deutsch.
Echt? Ich dachte, die hängen alle zusammen ab. Nee. Ah. Wie wir, als wir einmal in Brooklyn auf dieser österreichischen Party waren, da waren
ganz
nur Österreicher.
Große Ausnahme. Und ja, die Österreicher sind vielleicht auch ein bisschen anders, weil kleine Community und so weiter. Aber es gibt was die Deutschen in den USA wirklich beherrschen, ist nicht miteinander abzuhängen. Ha. Und die gehen dahin und dann wollen die sich immersen. Ich glaube, das ist unser Reiseverhalten als Deutsche. Wir wollen ja auf gar keinen Fall im Himalaya unsere Nachbarn treffen, aber tun es dann doch, weil alle Deutschen sich die weitestmöglichen Orte zum Reisen aussuchen und dann doch wieder die Leute aus ihrer eigenen Straße treffen. Das ist so ein deutsches Dilemma, also als Reiseweltmeister. Aber eigentlich wären wir am liebsten, glaube ich, broad strokes, als Deutsche lieber beim Reisen unter den Locals und da, wo keiner vorher war und special. Warum suchst du keine amerikanischen Menschen hier?
Also ich habe die, jetzt kenne ich eine, die wohnt zwei Dörfer weiter. Aber ich hatte auch so ein paar negative Erlebnisse, muss ich zugeben, wo es Schriftsteller den Kontakt zu mir gesucht haben und mich dann ihren Berlin-Roman reingeschrieben haben und das nicht auf allzu schmeichelhaft Weise.
Welche Rolle hast du da dann eingenommen?
Also bei der einen, die hat einfach einen viel beachteten Berlin-Roman geschrieben und eine Figur Nell heißen lassen. Und dann war es auch bei so einem der anderen, dass wir haben uns mal getroffen und dann war dieses Treffen in seinem Manuskript wiederzufinden.
Was?
Aber so, einfach so beschrieben, als wenn ich die allerletzte blöde Bitch wäre und er ein Engel. Totaler Bullshit. Also irgendwann dachte ich, was sagt mir das? Das mir schon längst aufgefallen war. Und dann fiel es mir natürlich sofort auf, dieser Narzissmus-Epidemie bei jungen Schreibenden.
Gibt es das?
Ja, wenn man viele neueren Bücher von jüngeren Menschen liest, dann merkt man, da fehlt was. Und das nennt sich im Englischen, in der Philosophie, Theory of Mind. Dass man bei manchen Büchern merkt, wenn man ein bisschen darauf achtet, die haben nicht einmal die Vorstellung, dass es die Subjektivität von jemand anders geben könnte. Mhm. Also, und vielleicht ist das der Grund, wieso man heutzutage überhaupt noch schreibt. Mhm. Weil man vollkommen in sich selbst verliebt ist.
Aber kurz, Devil's Advocate, also ist es nicht normal, dass wenn man anfängt zu schreiben, dass man das Einzige, was man halt einem jüngeren Alter zu erzählen hat, was ist, was einem selbst passiert ist und dass sich erst mit der Zeit der Horizont vielleicht ein bisschen
Das war früher so. Man hatte seinen Erstlingsroman und das war immer autobiografisch. Das war der autobiografische Roman, wo man eine Figur hatte, die sehr viel mit einem gemeinsam hatte. Also bei vielen Autoren ist das einfach so. Und dann beim zweiten Roman werden die ein bisschen kreativer. Mhm. Und was in der Regel passiert, ist, man diesen ersten Roman schreibt, um es einfach von der Seele runter zu haben. Mhm. Und dann schmeißt man es weg. Und der zweite Roman, wo es eigentlich um die Welt geht, um was anderes, die veröffentlicht man.
Ja, also dein Vorwurf ist eigentlich...
Der erste Roman ist veröffentlicht. Ja. Erstens wird der erste Roman veröffentlicht, aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Es gibt auch natürlich Druck. Es gab eine Zeit lang Druck, dass man nicht über andere schreiben sollte. Also ein bisschen aus der Identity-Politics-Ecke, dass man andere Leute nicht bevormunden sollte oder so Vereinnahmen, Appropriation machen sollte. Und dann auch Leute, die das auch positiv gesehen haben. Zum Beispiel diese Schriftstellerin Elif Batuman, die wirklich sehr erfolgreich ist. Und die steht dazu ethisch. Sie sagt, ich versuche die Realität so aufzuschreiben, wie es war. Ich meine, ich glaube kein Wort. Aber sie sagt, also man kann doch nicht Bourdieu's pour une Autoanalyse kennen und so eine Aussage irgendwie akzeptieren. Aber auf jeden Fall sagt sie, sie will es 1:1 aufschreiben, wie es ist, weil sie meinte, wenn man irgendwas verfälscht, dann merkt man sowieso sofort. Mhm. Wenn man aus dem Oboisten einen Flautisten macht, dann stimmt was an der Geschichte nicht.
Okay.
Und
du würdest aber widersprechen.
Ich denke, sie ist halt die Harvard-Absolventin, die für New Yorker schreibt und sehr angesehen. Und ich denke nicht, dass ihr Einfluss irgendwie da null ist, sondern dass viele diesem Tipp folgen und es spart ihnen auch
Arbeit. Ja. Was du da in deinem Vorwurf steckt ja auch noch ein Fehlen von Empathie. Ne? Also du sagst, die Menschen, jüngere Schreibende versetzen sich nicht in andere.
Also ich habe einfach diese Menschen erlebt, die irgendwie rein zufällig auf der einen Seite Schriftsteller sind und auf der anderen keine Empathie zum Ausdruck bringen. Mhm. Und dann muss man sich fragen, ist das rein zufällig oder gibt es da einen Zusammenhang?
Und ich ist das hier, ist das in Amerika? Wo machst du das irgendwo geografisch auch fest? Oder ist das so mehr oder weniger überall in der westlichen
Ich erlebe meine kleine Ecke des Universums aus meiner Perspektive. Also das ist alles, ich denke, das muss man... Das schwingt immer mit, wenn ich rede. Es geht um mich. Ich bin ja keine Soziologin. Hm. Und auch ich habe nicht dazu geforscht.
Eine ganz andere Frage.
Wo kommst du eigentlich her?
Nürnberg,
aha. Alles klar.
Das hast du vorhin schon gesagt. Als ich gesagt habe, Franken, hast du schon gesagt, alles klar. Ich frage mich natürlich, welches Vorurteil gegenüber...
Nürnberg ist so schön. Nürnberg ist einfach total toll. Es hat, also erstens hat es diese Burg, die wirklich original Mittelalter ist, nicht zerbombt, also wirklich crazy alt. Und dann gibt es zum Beispiel diesen Friedhof mit den Rosen, so Lollipop-Trees aus Rosen. Also Nürnberg ist einfach ungeheuer hübsch.
Ja, es in manchen wieder aufgebauten Teilen würde ich die
Deutschen übertreiben immer gnadenlos mit der Zerbombtheit. So irgendwie, ich meine, das zerbombteste Stadt war irgendwie Pforzheim mit irgendwie 40% zerstörte Gebäude.
Und, das ist für ein großartiger Satz.
Und alle so, ja, meine Stadt war... Aber wenn man dann hinterher schaut, die eigentliche Geschichte von diesen ungeheuer hässlichen Neubauten ist, in 58 wurde das alte Haus gesprengt und damit man was Modernes bauen könnte. Punkt.
Also als Nürnberger, es wird immer noch in Nürnberg wieder aufgebaut. Es ist immer noch nicht vorbei. Es wird immer noch an alten Häusern gearbeitet, die zerbombt wurden. Ja. Das ist never ending. Aber dein Satz ist so toll. Wir übertreiben einfach mit unserer Zerbombtheit. Drew, den Comedian, den wir auch im Podcast hatten, hat den schönen Satz gesagt: Ah, ihr seid so overeducated. Das fand ich auch eine tolle Beleidigung.
Oh Gott.
Also wir sammeln gerade so ein bisschen.
Das ist aber da hat er sowas von Unrecht. Sorry. Also USA tut mir immer wieder weh, wie so hochintelligente Menschen in USA einen Bachelor haben und dann hört's auf. Mhm. Die haben halt ihren manchmal einen ganz tollen Bachelor von Harvard oder Yale. Aber dann hört es auf.
Also du sagst,
und im Vergleich mit einem typischen deutschen 0815-Akademiker wissen sie nichts über nichts. Punkt. Also
du sagst nicht, wir sind overeducated, die Amerikaner sind undereducated.
Nee, die Deutschen sind normal. Hier kriegen die intelligenten Menschen die Möglichkeit, ihre Hirne mit irgendwie legitimer, verbriefter Information zu bestücken.
Das würde ich nicht für jeden Studiengang unterschreiben, aber für einige aber vielleicht. Aber die Geisteswissenschaften.
Nichts gegen die Kommunikationswissenschaften.
Hätte eher an BWL gedacht.
Aber die dürften es, die könnten es machen, die wenn sie Lust hätten. Könnten sie was lernen, die Deutschen. Und in den USA ist es für die meisten einfach rein wirtschaftlich nicht.
Ja gut, aber unser Podcast-Gast Brian, der hier auf deinem Stuhl saß, hat eben auch gesagt, dass alleine Literacy-Level.
Ja.
In den USA, also die ganze Infrastruktur für Bildung ist alles auf einem ganz anderen Stand, als wir das vielleicht auch von hier so denken, weil wir vielleicht eher das sehen, was uns, ne, also wir jetzt, die hier in Deutschland leben und die USA so von außen betrachten. Er hat gesagt, es ist einfach nicht ein Land, wo du irgendwie in der Fläche sagen kannst, die Leute haben alle super, wissen super viel und können super viel, sondern es ist eben sehr viel auch einfach ist das Denken und wenig Zugang zu komplexen Themen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt korrekt beschreiben soll.
Wir haben seit 20 Jahren keine Schulpflicht mehr.
Ja. Also. Bist du froh, dass du nicht in Amerika bist?
Ja, klar. Also mein Leben ist in Amerika einfach sehr viel schwerer zu leben. Also das heißt, ich hätte, also sowas wie die Künstlersozialkasse gibt es da auf keinen Fall. Ich wäre nicht versichert oder eher nur schlecht versichert. Ich hätte bestimmt keine Rente und ich würde auch irgendwo wohnen müssen, wo es gefährlich ist. Weil das ist halt der Unterschied zwischen einem reichen Viertel und einem armen Viertel ist, in den USA ist der Grad der Bewaffnung. Und das Problem haben wir hier nicht.
Du, hast du das selbst erlebt als jüngerer Mensch, als Kind?
Also was ich erlebt habe, ist, dass meine eigene Abgebrühtheit, also dass wenn jemand erschossen wurde in meiner Straße, dann ging mich das nicht an, nicht mal emotional. Ich dachte, okay, der ist über die Ecke gelaufen, wo man nicht läuft. Ich laufe immer auf der anderen Straßenseite. Ich werde nicht erschossen.
War das für dich auch wirklich ein Anlass, wegzugehen? Oder warum bist du weg aus Amerika?
Meine körperliche Unversehrtheit ist mir sehr wichtig. Und es ist schon toll, dass man hier rumlaufen kann, ohne darauf zu achten, ob irgendjemand eine Pistole in der Hand hält. Also ich finde es voll cool. Herrlich.
Das ist auch ziemlich cool.
Das ist wirklich ziemlich cool, muss ich auch sagen.
Und natürlich, es ist ganz oft so, dass also die Einkommenspolarisierung in die Einkommensschere in USA ist inzwischen sehr weit fortgeschritten. Es ist so weit fortgeschritten, dass ich neulich in Santa Cruz, Kalifornien, lernte ich eine Soziologin kennen, die mir versucht hat, weiszumachen, dass die Armen in Deutschland sehr viel ärmer wären als die Armen in den USA. In den USA würde man nicht so viel bittere Armut sehen. Und dann musste ich sie einfach fragen, wo sie alles gewohnt hat. Und dann daraus wurde einfach klar sichtbar, als Top-Soziologin kennt sie USA nicht.
Okay.
Aber woher soll sie das auch kennen? Sie müsste quasi Armutstourismus machen. Und ich habe einfach den Vorteil, dass ich Armutstourismus nie machen musste, weil meine Freunde und Verwandte alle schon immer dort gewohnt haben, wo die Armen wohnen. Und dann kennt man halt die Armen.
In deinem Fall wo?
Also, das heißt, ich komme nicht aus der oberen Mittelschicht.
Ja.
Wo bist du
und das ist die große Ausnahme bei Schriftstellern sowieso. In Virginia, auf dem Land, im Osten von Virginia. Aber ich bin geboren in Südkalifornien, in Corona.
Kannst du uns ein Bild geben, was das genau bedeutet? Also vielleicht ein Bild, das sich die Menschen, die zuhören, vorstellen können, dass deine Verwandten, wie leben die in Ost-Virginia?
Ich komme schon, ich würde sagen, aus der, was man in Amerika die Mittelschicht nennen. Das heißt, meine Eltern waren beide am College. Aber nach der Uni habe ich gearbeitet auf dem Bau. Und das heißt, ich kannte Leute, die wirklich nichts hatten und die auch diskriminiert und entrechtet und drangsaliert worden waren. Von allem von dieser gruseligen, ganz, ganz schlimmen weißen Machtstruktur, die damals noch ganz stark war. Also das heißt, ich komme quasi aus dem Old South. Und darüber habe ich auch schon geschrieben in dem einen Roman. Das heißt auf Deutsch Virginia, auf Englisch Mislaid. Und ich hatte, weil meine Eltern mich nicht unterstützt haben nach dem College, dann wohnte ich halt immer nach meinen Möglichkeiten. Also ich habe die Miete gezahlt aufgrund von dem, was ich verdienen konnte mit Mindestlohn. Und nicht irgendwie, dass Mami und Papi mir die Miete subventioniert hätten. Und meinen Freunden geht es einfach ähnlich. Und wenn ich Schriftsteller aus USA kennenlerne, die kommen wirklich aus den besseren Vororten in der Regel.
Ich wollte noch ein Bild mit in deinen Satz geben von der Armut, weil wir vor ein paar Monaten aus New York rausgefahren sind nach Norden, also durch den Bundesstaat New York. Und es reichen ungefähr 60 Minuten, würde ich sagen, außerhalb von Yonkers, also wo wirklich sehr, sehr viele Menschen mit sehr großen Vermögen und großen, tollen, schönen Häusern leben, an einem Ort zu landen, den man sich fast gar nicht vorstellen kann, wenn man ihn nicht gesehen hat. Das sind also Behausungen, die auseinanderfallen. Das sind vielleicht Mobile Homes, vielleicht auch in Trailer Parks zusammengestellt. Und außenrum hat man das wirklich, was glaube ich auch ein Schriftsteller mal Plentitude of Poverty genannt hat. Also du hast um diese Behausungen rum ganz viel alte Autos, Spielzeuge, rostiges, ja. Halb Müll, halb Spielzeug. Und du siehst eigentlich nichts daran, was verspricht, dass dort Menschen leben, denen es irgendwie in irgendeiner Art und Weise gut geht, sondern du siehst, dass sie sehr viel anhäufen, um versuchen, irgendwas zu haben, aber sie haben eigentlich.
Also es gibt einen wunderbaren Roman von vor so, weiß ich, 6, 7 Jahren von Atticus Lish, der Sohn von Gordon Lish, von einem großen Lektor, und Redakteur Gordon Lish. Sein Sohn Atticus. Es heißt, glaube ich, Preparation for the Next Life oder sowas. Und es geht einfach um eine junge Frau aus glaube ich, Kirgisien, die halt in Queens landet, also in New York City drin. Aber sein Porträt von der hässlichen Seite der Armut in einer amerikanischen Großstadt ist so dermaßen präzise, so genau. Dann merkt man, er weiß, wovon er spricht. Also das ist ein wunderbares Buch.
Ich möchte nochmal zurück zu deinem Schreiben.
Ja.
Und zwar, also ich fand deinen Roman auch sehr präzise beobachtet, auch in den Dialogen. Woher kommt das? Hast du es schon immer so genau beobachtet? Und wenn ja, nimmst du das einfach alles auf, dein Gehirn speichert es ab, legt es irgendwo ab und dann holst du es im richtigen Moment wieder hervor und verpackst es in einem Roman?
Also ich denke, das sind Automatismen und da habe ich einfach Glück. Also das heißt, mein Hirn merkt sich mehr, als ich mir bewusst merke. Also das ist ein Eindruck von mir selbst, den ich schon lange habe, ist, dass ich unbewusst sehr viel schlauer bin als bewusst. Also so ein bisschen wie Rain Man in die Richtung geht's.
Rain Now.
Rain Now, genau. Und ich weiß, also dass ich nehme Sachen auf und wenn ich versuche, die Welt aufzuschreiben, entweder kommt es mir überzeugend vor oder nicht. Und es kommt mir erst in dem Moment überzeugend vor, wo diese Kleinigkeiten stimmen. Das ist wie wenn man versucht, ein Porträt von jemandem zu zeichnen. Wenn man die Augenbrauen an der falschen Stelle hat, dann stimmt's nicht. Und manchmal reicht ein Millimeter und dann sagt man, oh, perfekt.
Hast du das Gefühl, du hast das einfach, du hast ja gerade schon gesagt, du hast vielleicht Glück dabei, aber du hast das von vornherein mitgebracht oder kann man das auch lernen? Weil Felix und ich haben vorhin vor unserem Gespräch ein bisschen über die Kultur zwischen Deutschland und Amerika. Im einen Land kann man Creative Writing studieren. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt auch die ein oder andere Schule dafür, aber in der Regel ja eigentlich nicht, bis auf Leipzig und Hildesheim, glaube ich. Und in den USA kann man das ja überall studieren, Creative Writing. Sagst du, man kann das lernen oder man muss das mitbringen?
Also ich würde sagen, man muss es mitbringen, weil an diesen Akademien an diesen Studiengängen geht es sowieso nicht darum, dass man es lernt, sondern man bringt was mit und dann wird es geworkshopped. Mhm. Und es geht darum, dass man endlich Leute kennenlernt, die einem weiterhelfen können.
Okay.
Also man muss sich halt ein bisschen beweisen, ein bisschen zeigen, dass man was kann. Und dass man halt die Social Skills hat und die Bereitschaft, Sachen umzuschreiben, wenn es anderen nicht gefällt und so. Also das ist eher so eine Art, die haben so eine Gatekeeping-Funktion. Und das ist einfach deswegen, weil USA so ein riesiger Markt ist, wo so viele Leute schreiben und in diese Industrie rein wollen. Und es geht in USA nur über Agenten. Weil, also da muss man unbedingt jemanden kennen, um da reinzukommen.
Wie einfach. Hast du das denn geschafft und wie viel hat Jonathan Franzen damit zu tun? Ich habe nämlich beim Lesen von Texten über dich, taucht sein Name immer wieder auf. Wir wollen ihm ja nicht diesen Podcast
widmen. Aber das zu Recht.
Das ist ja deine Arbeit, aber was hat er damit zu tun?
Der hat mich wirklich entdeckt, also wirklich wie in so einem käsigen Film. Der hat mich einfach entdeckt. Also ich habe ihm einen Brief geschrieben, es ging um Vogelschutz. Und hat er mir zurückgeschrieben.
Das kommt ja auch in seinem Buch vor.
Also das ist ja eine Community, die du auch ganz ausführlich beschrieben hast in einem deiner Bücher, der Mauersegler.
Das stimmt, der Mauerläufer.
Ja, der Mauerläufer, Entschuldigung. ja. Der Mauerläufer, und wo du dich weit reingekniet hast in was das eigentlich für eine Community ist und was da passieren kann.
Ich habe mich nicht reingekniet. Ich war voll drin und konnte dann einfach sehr schnell aufschreiben, wie das so ist, um zu Unterhaltungszwecken für Jonathan Franzen. Und das hat ihn natürlich beeindruckt, aber er sagte, naja, also 40 Seiten ist eine sehr nutzlose Länge. Es muss ein Roman sein.
Also du hast nochmal, um es zu verstehen, du hast ihm einen Brief geschickt?
Ich habe einen Brief geschickt und da stand daraufhin da ein bisschen Kritik an seiner Vorgehensweise so als Journalist. Und daraufhin schrieb er zurück, toller Brief, mach ich. Übrigens, du schreibst so klasse, was hast du für Bücher? Würde gern mal was lesen, so quasi auf die Tour.
Und hattest du zu dem Zeitpunkt schon ein Buch veröffentlicht?
Nein, nichts.
Also er hat das geahnt?
Also ich war einfach nur ich. Also das heißt, ich sitze alleine in meiner dunklen Wohnung in Reutlingen.
Ausgerechnet in Reutlingen.
Ich schreibe einen Brief an Jonathan Franzen und erlebe als Antwort, dass dieser Königsmacher der amerikanischen Literatur mich für irgendwie schon
irgendwelchen
Autorin hält.
Ich werde direkt in Ohnmacht
gefallen. Und will mein
in Reutlingen.
In Reutlingen, in Ohnmacht.
Genau, es ging Richtung Ohnmacht. Also ich war erstmal, ich will nicht sagen, dass ich sauer war, aber es war schon klar, also ich schrieb ihn zurück, toll. Aber dann natürlich, er ist ja geistesgesund, er kennt mich nicht, er wusste nichts über mich. Und er sagte dann, Jan, viel Glück auf Ihrem weiteren Werdegang als Autorin.
Waren es E-Mails oder tatsächlich Brief, Handschrift?
E-Mails. Also er schickte mir einen Brief und ich habe eine E-Mail zurückgeschickt.
Wow. Und dann?
Ja, dann hat er mir vorgeworfen, ich würde das Schreiben nicht ernst nehmen. Also die genauen Details habe ich nicht mehr im Kopf.
Direkt
und ich werde sie auch nie wissen, weil diese E-Mails gingen alle von Konto, wo ganz plötzlich irgendwann letztes Jahr alle E-Mails von vor 2015 verschwunden sind, von jetzt auf nachher.
Oh nein!
Die ganze Korrespondenz ist weg. Er hat es bestimmt noch.
Naja, du kannst aber jetzt auch behaupten, was du möchtest. Das ist ja auch gut.
Nee, Franzen könnte das widersprechen.
Meinst du?
Ja. Dann habe ich den Mauerläufer-Roman, also den Anfang davon, diese 40 Seiten, innerhalb von 4 Tagen geschrieben. Und daraufhin hat er zugeben müssen, dass ich wirklich schreiben kann und dass ich das ernst nehme. Also dann war er.
Das heißt, du hast ja auch ein bisschen vielleicht für ihn geschrieben, weil das ist ja ein Buch.
Ich habe die ausschließlich für ihn geschrieben. Das war nur für ihn. Ja,
super.
Also das war wirklich nur als Geschenk an Franzen. Schrieb ich eine Vogelschutznovelle.
Die Vogelschutznovelle, das finde ich, könnte auch ein sehr guter deutscher Titel für eine Novelle sein.
Also es ist hochgradig exzentrisch gewesen, wirklich. Aber so war ich halt.
Und dann?
Ja, dann sagt er, wie ich schon erwähnt habe, sagte, ist super. Aber die Länge stimmt nicht. Ich meine, 40 Seiten kann man nirgends unterbringen. Man braucht 200 für einen Roman oder mindestens 180 oder so. Oder es muss halt eine Kurzgeschichte sein, aber diese Länge hilft keinem weiter. Er meinte nur, wenn du irgendwann das zu Ende schreibst, dann sag mir Bescheid. Und dann habe ich es zu Ende geschrieben, Jonathan Franzen, der hat tatsächlich sich, wenn es ihn nicht gäbe,
ja,
dann würde ich nicht hier sitzen. Der hat wirklich geholfen und Druck gemacht und mich davon überzeugt, dass es geht, weil ich hatte keine Ahnung, dass man vom Schreiben leben kann, wenn man so schreibt wie ich.
Kannst du heute vom Schreiben leben?
Ich kann sehr viel mehr als davon leben. Ich meine, es geht nicht mehr. Wenn ich jetzt loslegen würde, würde es nicht mehr gehen. Also der Markt ist, sagen wir die New Yorker, es ist letztes Jahr, so um Februar rum, in 24, ist es kollabiert. Punkt. Over. Also
was?
Der Belletristikmarkt in den USA. Also dass man so einen großzügigen Vorschuss bekommen kann, in der Hoffnung, dass sich das Buch vielleicht verkauft. So wie mir passiert ist, das gibt's nicht mehr, das ist ausgestorben, weil man einfach immer wieder feststellt, man hat so ein gehyptes Debüt. wo man früher davon ausgehen konnte, dass man Anstandserfolg hat mit 8000 verkauften Exemplaren. Und heute hat man Verkaufszahlen wie 250. Kein Witz. Also bei Autoren, die durch die paar Medien, die es noch gibt, rauf und runter gehen. Aber Bücher, das interessiert keine Sau mehr. Es ist einfach.
Lebst du dann von den Büchern? Weil du hast ja, glaube ich, das geschafft, dass du.
Ich lebe von den Büchern, die ich schon verkauft habe.
Auf Englisch oder in anderen Sprachen?
Also ich meine, die deutschen Vorschüsse und die anderen Vorschüsse, die zahlen nicht meine Miete. Also das sind die Amis.
Weil du hast ja auch geschafft, du hast auch nicht so viele schaffen, du hast, glaube ich, in den USA veröffentlicht und fast zeitgleich in Deutschland, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil ich bin schon von Anfang an bei Rowohlt und die übersetzen ganz fleißig praktisch alles, was ich mache.
Aber Deutschland hält dich jetzt auch nicht am Leben, sondern es sind dann schon die amerikanischen Leser und also Leserinnen,
das System ist anders in Deutschland. Hier leben die Autoren von Auftritten. Also das heißt, die hängen am Tropf vom Staat. Der Staat subventioniert Kultureinrichtungen und Literaturfonds, die immer dafür sorgen, dass man, wenn man irgendwo liest, kriegt man 500 Euro. Wenn du hier in einem Buchladen auftrittst, kriegst du Honorar. Das ist in USA unvorstellbar. Da tun die Buchläden dir einen großen Gefallen, wenn sie dich auftreten lassen.
Okay.
Niemand wird auf die Idee kommen, dir Achtung, Geld dafür zu geben.
Kriegst du viel, also was ist das Feedback, was dich aus den USA erreicht? Jetzt zum Beispiel zu einem Roman wie Sister Europe, der ja ganz explizit sich mit Berlin beschäftigt, mit dieser Stadt.
Ich meine, ich lese die Kritiken gern. Aha. Also ich habe das Glück, dass meine Bücher rezensiert werden noch. Mhm. Aber ich bin nicht so eingebunden in diesen Literaturkreisen in Brooklyn, da sagen zu können, was man von mir hält.
Ah, okay.
Ist mir auch ein Stück weit egal. Und wahrscheinlich denken sie nicht an mich, weil warum auch?
Ach, ich hatte jetzt eher gedacht, was ist auch das Feedback auf deine Wahrnehmung von Berlin, von einer Stadt, die ja immer irgendwie sehr amerikanisch geprägt war.
Ich dachte, du meinst auf meine Karriere oder sowas. Also als Berlin-Roman, qua Berlin-Roman, das bleibt mir verborgen. Bestimmt wird darüber gesprochen auf irgendwelchen Telegram-Kanälen, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht.
Was du sagst, durchhöre, ist ein Abgesang. Also du sagst, noch gibt es Kritiken. Du sagst, zusammengebrochen ist der Markt. Du
ganz
sagst,
schlaue, erfahrene Leute, die Ahnung haben, mir sagen, dass es zusammengebrochen ist und nichts mehr läuft, dann soll ich das etwa anzweifeln?
Wo geht es dann aber denn hin? Was siehst du da am Horizont?
Also das, was schon lange vorher gesagt wurde, dass Romane werden sowas wie Lyrik. Also das
so wie Vinylschallplatten so.
Oder? Vinylschallplatten sind eine große Industrie. Also,
ja.
Also ich hatte so ein witziges Erlebnis. Ich hatte eine Lesung in einer Thalia-Buchhandlung und der Chef da hat mir gezeigt ihre Bestseller. Sie hat eine riesen Wand, nichts als so New Adult und dann halt diese Pornografie mit Drachengeschichten, so Mars oder wie die heißt,
und
Rebecca Yarros. Okay. Also diese Fourth Wing, diese Riesenbesserer.
Okay.
Er sagte, er muss immer alle so die großen Klassiker, die man selbst so gelesen hat als Kind in den 80ern, die muss man haben, weil die kommen immer mal wieder und man weiß nie, was es sein wird. Aber man muss es da haben und es muss 10 Euro kosten. Das heißt, es muss groß sein, nach was aussehen, aber auf super billigem Papier gedruckt werden, damit es billig ist. Mhm. Und dann zeigte er mir, das ist also neben dem New Adult, neben dieser Pornografie für
Drachenfans,
für 12-Jährige, da muss man einfach alles von Dostojewski, alles von Tolstoi und der große Renner, den alle Mädchen haben müssen, ist Franz Kafka in der großen roten Ausgabe. Es ist so praktisch A4, also riesengroß.
Die Verwandlung.
Ganz
oder
was? Dick. Nee. Collected Works of, also gesammelte Werke.
Ach so, okay.
Gesammelte Werke. Aber.
Aber du beschreibst das alles mit einer gewissen Ironie in der Stimme, die mir sagt, so ganz für voll nimmst du die Leute nicht, die das
Ich finde es klasse, dass Sie Dostojewski lesen. Es ist großartig, aber für mich als zeitgenössische Belletristik-Autorin ist es auch ein bisschen frustrierend, und weil diese Autoren sind alle nicht urheberrechtlich geschützt. Also die kann man auch als PDF wahrscheinlich lesen. Diese Klassiker, die immer wieder.
Spannend, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass dann ja vielleicht, also bei diesen nicht ganz so hellen Wolken, die du da an den Literaturhorizont zeichnest, vor allem in den USA, können ja die deutschen Autoren und Autorinnen fast froh sein, dass sie eben schon an den halben Apfel gewöhnt sind.
Ich meine, hier gibt es auch die Bildungsbürger, weil es die Bildung gibt.
Das heißt, für die sieht es vielleicht nicht ganz so düster aus, beziehungsweise
es ist nicht so düster.
Es ist gleichbleibend einfach.
Genau, weil das System war hier sowieso schon eine andere, dass man mit großzügigen Vorschüssen sowieso hier nicht ausgestattet war.
Es gab nie Großzügigkeit.
So. Naja, ich meine, hier gibt es, glaube ich, schon jede Menge Förderprogramme auch. Sicherlich ja.
Genau,
nicht genug.
Preise ohne Ende, Stipendien ohne Ende.
Welches Buch von dir hat denn am meisten Exemplare wirklich verkauft? Weißt du?
Ich glaube, Miss Late, also das ist Virginia.
Das war, würdest du das sagen?
Dass oder vielleicht auch das Hohe Lied. Das Hohe Lied hat gut funktioniert. Ja.
Würdest du dann, ist das sowas wie dein Durchbruch gewesen? Man sagt ja immer, findet immer dieses Wort,
also
Durchbruch in der kreativen
Arbeit. Auf jeden Fall
Arbeit.
Der Erstlingsroman, der Mauerläufer, ist richtig groß rausgekommen.
Aber Amerika.
In Amerika.
Bevor dann hier. Okay.
Und auch hier kam es groß raus. Ich war in meiner Unterwäsche auf dem Umschlag von der Zeitmagazin zu sehen.
Das ist schon. Ja. Ja, das könnte mir nicht
müssen
passen.
Müssen wir mal Christoph Armin anrufen.
Nee, ich meine, es ist auch hier ein bisschen.
Hast du das in den Verkaufszahlen gesehen? Bringt das was, der Titel vom Zeitmagazin?
Es ist besser als gar keine Aufmerksamkeit, auf jeden Fall. Also, ich meine, die Zeitleser, die haben vermutlich genug Geld, um irgendwie eine gebundene Ausgabe.
Stimmt. Die lesen vielleicht ab und zu auch mal ein Buch.
Genau, die muss man erreichen irgendwie. Diese Feuilleton-Seiten, die sind in Deutschland hochrelevant.
Würdest du, weil wir jetzt gerade noch über den Status und was das alles bedeutet, heute Bücher zu schreiben, würdest du Leuten, die jetzt sagen, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte Schriftstellerin werden, ich möchte Schriftsteller werden, würdest du denen raten, ja, mach das, oder sagen, nee, lass es lieber, lass es bleiben?
Nee, vor 3 Jahren noch hätte ich gesagt, mach das. Und ich habe das auch öfter gesagt und ich habe Freunde konkret dazu gebracht, Romane zu schreiben. Und dann festgestellt, die waren nicht bereit, ihre Romane umzuschreiben. Ich habe die untergebracht bei einem Top-Agenten, 2 Freunde.
Du hast gefranzend sozusagen.
Ich hab 2 Leute erfolgreich gefranzend. Und dann sagte der Agent, naja, aber eigentlich müsste man das und das verändern. Und dann haben sie schlapp gemacht. Ich dachte, okay, die haben nicht the fire within.
Okay.
Man muss schon bereit sein, ein bisschen fleißig zu sein.
Und ein bisschen zu leiden vielleicht.
Leidensbereitschaft, ganz wichtig.
Gibt es aber im Journalismus auch Menschen, die sagen, wie, du willst mir an meinen Text was ändern? Das geht nicht. Das muss genauso gedruckt werden.
Ich habe das irgendwie anders erlebt.
Wow.
Ja, okay, William T. Vollmann, der macht das. Man darf kein Komma verändern.
Geht's noch? Also, ich finde, das hat mich immer total überrascht, wenn ich Kolleginnen oder Kollegen vor mir hätte gesagt, nein, das kann man nicht ändern. Natürlich kann man das, jeden Text kann man besser machen.
Oder ist es einfach, dass man so eine Kosten-Nutzen-Analyse macht? Was ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das teuer an den Mann bringen kann? Und dann denkt man, naja, will ich wirklich nochmal 3 Monate reinstecken? Und dann irgendwann ist die Luft raus. Also kommt
ja, beim Journalismus
vor.
Ist ja Editing, das ist ja ein Kernteil des Berufs.
Ja, aber bei Journalismus
bei
muss
Büchern
man
ist es
selten
ein bisschen anders.
250 Seiten schreiben. Das ist einfach eine zu bewältigende Aufgabe. Ein 10.000 Zeichen umschreiben, kriegt man hin. Aber wenn es 1 Million Zeichen sind.
Ja, hast du das Problem... Kennst du das oder wie machst du das? Also was für eine Disziplin hast du, wenn es ums Schreiben und ums Abgeben geht?
Naja, also ich merke einfach, es lohnt sich, perfektionistisch zu sein, bevor man es abgibt. Weil die Veränderungen sind einfach ein bisschen schwieriger, nachdem man es abgegeben hat. Natürlich es wird Korrektur gelesen, ja x-mal in einem großen Verlag. Und wenn man Pech hat, machen die Veränderungen, ohne einen überhaupt zu fragen. Und dann muss man halt alles wieder rückgängig machen. Also ich muss halt wissen, was ich will. Mhm. Und dann bleibe ich dabei, einfach dabei. Und
können das die Amerikaner eigentlich besser oder die Deutschen?
Was?
Diese Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag, also diese Kollaboration, die ja ganz wichtig, du bist ja wie verheiratet mit deinem Lektor, deiner Lektorin.
Ah, ich meine, ich kann nicht verallgemeinern, aber ich glaube, in USA ist die Industrie ganz stark weiblich dominiert und auch mit ganz lieben Männern und die sind weniger kompliziert. Also in Deutschland hat man immer noch diese Verlagslandschaft von Männern, die halt ein Stück weit ein Ego haben.
Auch da,
natürlich,
das interessante Parallele zum Journalismus.
Das trägt dazu bei, dass die Literatur in Deutschland noch einen hohen Status hat, weil da Männer am Start sind. Also ich will die Männer nicht missen. Also ich will großgewachsene, blonde, arrogante Typen als Verlagschef haben, immer mal wieder, damit die Verlage Respekt bekommen, weil wir leben ja nicht nach der Revolution, sondern davor. Und der Sexismus ist reell. Mhm. Und wenn man wirklich erfolgreich durchsetzt, dass alle weiblich sind oder eben queer, dann hat man nicht den gleichen Rang gesellschaftlich.
Ich würde jetzt gerne, bevor wir zum Ende kommen, noch ein paar Buchtipps mir von dir abholen. Oh. Was liegt bei dir gerade auf dem Lesetisch, auf dem Nachttisch, auf dem Couchtisch? Ich weiß nicht, wo du liest.
Ja, wo liest du denn eigentlich? Gehst du dann in euren Kraftort auf die Obstwiese zum Lesen oder liest du in der Hängematte? Nee,
das ist 6 Kilometer von Belzig entfernt. Okay. Nee, ich lese überall. Ich lese in der Bahn. Gerade lese ich zum zweiten Mal auf Englisch, weil die Übersetzung wirklich so dermaßen gut ist. Also russische Sachen lese ich ganz gerne auf Deutsch, weil die deutschen Übersetzer in der Regel besser sind. Mhm. Aber ich lese halt die Memoiren von Nadezhda Mandelstam. Mhm. Es heißt Hope Against Hope. Es ist einfach ein wunderschönes Buch. Also hat sie Anfang der 60er geschrieben. Und natürlich wurde ihr Mann, der große Dichter Mandelstam, der wurde Ende der 30er ermordet von Stalin und Co. Aber sie hat überlebt. Sie hat es geschafft, sein Werk mehr oder weniger zu retten, fast alles. Und dann nach dem 20. Parteienkongress, wo Khrushchev Stalin so endlich schlecht gemacht hat, dann durfte sie sich hinsetzen und aufschreiben, was damals gewesen war. Und das ist einfach ein so dermaßen schönes, humanistisches, weises, witziges Buch. Und, und ohne, natürlich geht es für Mandelstam nicht besonders gut aus, aber er wäre eh schon herzkrank. Also man, das heißt, es ist super heftig, ohne dass es einem zu viel wird. Mhm. Und das finde ich richtig schön an dem Buch. Also ich finde es einfach so gut zu lesen, dass ich jetzt ich lese es nochmal, obwohl ich es vor ein paar Monaten zum ersten Mal gelesen habe.
Kannst du lesen, ohne dabei an dein eigenes Schreiben zu denken?
Ja, klar.
Weil ich mir auch vorstellen kann, ich finde, das ist ein bisschen eine Journalistenkrankheit, dass man, wenn man als Journalistin oder als Journalist durch die Welt geht, immer überall Geschichten sieht und immer überall denkt, ach, das ist sehr spannend, das könnte ich vielleicht mal hier verkaufen und da diese Bekannte da könnte ich mal ein Interview. Und viele machen das ja auch genauso. Und deshalb stelle ich mir das eben, oder könnte ich mir vorstellen, dass wenn man Autorin ist und liest, dass man, aber vielleicht macht das dein Gehirn ganz unterbewusst. Du hast ja schon gesagt, du nimmst mehr mit, als dir auffällt und dann liest du das an anderer Stelle in einem Buch.
Ich habe für dieses Guggenheim-Stipendium habe ich ja ein Projekt, das ich gerade mache, wo es um Walter Rathenau und Robert Walser geht. Und dazu lese ich auch relativ viel. Also die Briefe von Maximilian Harden an Rathenau und umgekehrt. Solche Dinge, die lese ich auch. Und natürlich denke ich noch nicht konkret daran, was ich schreiben werde, sondern ich will einfach mein Gehirn möblieren mit dieser ganzen Szenerie.
Woher weißt du dann, wie ein Ölprinz von der arabischen Halbinsel und ein 15-jähriges Transmädchen in Berlin sprechen, die alle in deinem neuen Buch vorkommen?
Also da verlasse ich mich auf meine Intuition. Also dass ich denke, okay, ich habe einiges erlebt im Leben. Ich bin auch nicht die Allerjüngste. Und das ist dann immer wieder tröstlich, wenn jemand sagt, so wie neulich in New York, kam eine Frau auf so einem Book-Launch-Event und sagte, oh Gott, ich komme aus Kuwait, ich kenne diese Jungs, du hast es so genau getroffen, so sind die.
Wow.
Und ich habe mich einfach nur gefreut, weil ich meine, die Figuren sind erfunden, aber ich denke einfach, man saugt so einiges auf im Lauf des Lebens, wenn man sich ein bisschen bewegt. Und ich meine, ich war schon ein wenig im arabischen Raum unterwegs, also im Nahen Osten. So.
Du warst verheiratet auch, oder? Glaube ich, nach Israel, habe ich das richtig
gelesen?
Genau,
ich hab ein paar Jahre in Israel gelebt.
Ah ja.
Ja.
Und wenn du hast gesagt, du warst in New York auf dem Book-Event. Wie viel Zeit verbringst du in Amerika?
Also in der Covid-Zeit war ich nicht dort, aber ich war letztes Jahr einen Monat und dieses Jahr auch im Frühling so drei Wochen.
Weil das wäre noch meine letzte Frage gewesen, wie, was ist so deine Emotion gerade, dein Gefühl, vielleicht auch dein Erleben von Amerika in deinem Alltag?
Ich lese die Nachrichten, genauso wie meine Freunde in den USA, die lesen auch die Nachrichten, die gleichen wie ich. Also,
nämlich?
Das fand ich so spannend, als ich dort war. Ich kenne Leute, die sind im Prinzip richtige Insider, müssten sie sein. So, arbeiten als Lobbyisten auf Capitol Hill. Und die kapieren das alles genauso wenig wie du und ich. Also keiner versteht, was da angeblich ablaufen soll. Es ist vollkommen schleierhaft. Und wie es weitergeht, kann man sich mehr oder weniger paranoid ausmalen. Und manche Leute überlegen sich, wie sie das Land verlassen. Und manche Leute einfach, okay, was sind die beruflichen Möglichkeiten, wenn meine ganze Branche, zum Beispiel Global Health Advocacy, wenn es diese Industrie quasi nicht mehr gibt, wenn es kein Geld dafür mehr gibt, weil nicht mal Bill Gates sich traut, sich Trump entgegenzustellen. Was macht man da? Oder muss man viel Zeit überbrücken oder wenig? Also, was mache ich, wenn mein Chef mir sagt, dass ich positive Geschichten über Fracking schreiben muss, damit der Radiosender nicht geschlossen wird? Mhm. Also alle leben mit diesen Möglichkeiten, aber bisher musste keiner dran glauben. Und von meinen Freunden. Und alle wurschteln so weiter.
Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss nochmal ein bisschen über deine Reise, über deine nächsten Projekte. Vielleicht hast du die Frage, kriegst du dir andauernd gestellt, aber
wo gehst du gerade spazieren?
Nee, nicht wo gehst du gerade spazieren. Ja, genau, stimmt. Vielleicht welchen Ort guckst du dir besonders genau an? Aber auf was können wir uns in Zukunft noch von dir freuen? An Büchern, an Projekten, an Sachen, die man lesen kann? Gibt es da schon irgendwas?
Ja, oder klar, bist du gerade, es gibt was über Walter Rathenau und Robert Walser. Aber was genau, das weiß ich selbst noch nicht, weil ich noch in der Recherchephase bin.
Okay.
Also das ist hochgradig interessant, rauszubekommen, was Walter Rathenau für einer war. Weil das ist echt eine ganz komisch schillernde Figur.
Okay. Und gibt es da schon ein Datum am Horizont irgendwann, bis wann du dich entschieden haben musst, welche Form das annimmt?
So wie ich mich kenne, dauert es noch höchstens ein Jahr, bis ich mehr weiß. Also ich bin keine, die übertrieben langsam arbeiten. Mhm.
Wie lange hast du an Sister Europe gearbeitet?
Also intensiv, so fast ein Jahr.
Okay, total spannend.
Also ich meine nicht jeden Tag, aber halt diese Schreibphase, das ging eine ganze Weile.
Das heißt aber, dass du auch gerade über eine Zeit schreibst, die ja auch an die sich jetzt einige so wieder erinnern, also vor, oder? An den Anfang des 20. Jahrhunderts oder wann?
Genau, das, was ich schreiben will, das geht um Robert Walser, der Schweizer Schriftsteller, der war am Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin. Mhm. So von 1906 bis 1913.
Mhm. Spannend.
Und er kannte Rathenau, komischerweise.
Wir haben noch eine allerletzte Frage. Es ist keine richtige Frage, aber wir geben am Ende das Mikrofon immer noch einmal ab. Wir überreichen es dir. Gibt es noch irgendeine Sache, irgendein Thema, was wir nicht, nachdem wir nicht gefragt haben, irgendwas, was du loswerden willst nach diesem Podcast, was du uns mitgeben möchtest, dann ist jetzt der Moment dafür.
Also ihr habt vollkommen vergessen zu sagen, wie großartig das Buch ist und wie wichtig ich bin so als herausragende Schriftstellerin der Gegenwart. Weil ich finde, das hilft den Leuten immer, mich ernst zu nehmen, weil sonst fällt es ihnen schwer in der Regel.
Frau Zink, Sie sind eine der herausragenden Schriftstellerinnen dieser Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und das ist der großartigste Podcast, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja.
Und damit gehen wir raus.
Danke, Nell. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.